Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Wie prägt die familiengeschichtliche Erinnerung nationale Politik? Das ist das Thema des heutigen Podcasts. Ich freue mich außerordentlich dazu, zwei bekannte Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen. Das ist Aleida Aßmann und Thomas Meissen. Aleida Aßmann ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie hat eine ganze Reihe von Preisen gewonnen, nicht zuletzt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2018. Thomas Meissen, du bist Schweizer Historiker und als Schweizer Direktor des Deutsch-Französisch-Historischen Instituts in Paris, stimmt's?
Deutschen Historischen Instituts in Paris.
Genau. Und eigentlich würde ich gerne damit beginnen, dass ihr beide euch ganz kurz mit Bezug auf dieses Thema vorstellt, weil Sie, Frau Aßmann, sind ja quasi die Spezialistin für Erinnerungskultur in der ganzen deutschen Debatte. Dafür sind Sie sehr bekannt. Und du, Thomas, für die Schweizer Geschichte natürlich als einer der bekanntesten Schweizer Historiker. Frau Aßmann.
Ja, dann müsste ich erst mal erklären, wie ich überhaupt zu diesem Thema komme. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das kam gewissermaßen zu mir. Und es ist immer noch bei mir geblieben. Das heißt, ich schaue mich einfach um und registriere Dinge und beobachte Dinge. Und auf die Weise ist das mehr oder weniger zu einem wirklichen auch Forschungsthema von mir geworden, das ich aber so an keiner Uni gelernt habe, sondern eigentlich aus der eigenen biografischen Erfahrung. Und das wichtigste Jahrzehnt waren die 80er Jahre, muss ich deutlich sagen. Es gibt da einen Satz von Fukuyama, er hat gesagt, 1989 war das Ende der Geschichte. Ich würde umgekehrt sagen, es war die Rückkehr der Geschichte und noch prägnanter vielleicht, es war der Anfang der Erinnerung. Diese Erinnerung war 4 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in Deutschland, aber anderswo eben auch eingefroren. Man brauchte sie nicht, sie war auch vielleicht im Wege. Es wurden neue Allianzen geschmiedet, die Westallianz, die brauchte dann auch schnell einen westdeutschen Partner im Aufbau. Und dann gab es eine Ostallianz und beiden Richtungen war die Geschichte nicht von Bedeutung, wurde nicht thematisiert. Sie wurde neutralisiert durch einen ganz starken Zukunftsfortschrittsoptimismus, dass eigentlich alles auf Zukunft steht und die Vergangenheit sowieso vorbei ist. All das hat sich dann nicht bewahrheitet in den 80er Jahren und da gab es schon Impulse, die darauf hingedeutet haben. Es gab so etwas wie die Rückkehr der Zeitzeugenstimmen. Es gab natürlich immer Holocaust-Überlebende, die schon Zeugnis abgelegt haben, aber dass das wirklich zu einer Massenbewegung wurde, fing in den 80er, 90er Jahren dann an. Und das hat tatsächlich die Staaten und ich würde auch sagen global die Welt verändert. Und was ich damals, um da auf die Frage nochmal zurückzukommen, tat, dass ich mir das alles sehr genau angeschaut habe, Gedanken darüber gemacht habe und auch wirklich meine, da ist etwas Neues entstanden mit dieser Holocaust-Erinnerung.
Thomas, was bedeutet das Thema Familiengeschichte für dich als Historiker?
Ich hätte jetzt unmittelbar angeknüpft, vorerst gesagt, dass ich zum Thema Erinnerung nicht sehr viel weiß und alles, was ich weiß, weiß ich dank Jan und Aleida Aßmann. Also ich bin sozusagen ein Schüler, ein Epigone und ich bin auch in diese Thematik reingerutscht, eigentlich im ähnlichen Zeitpunkt in den 1990er Jahren, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich derjenige des Journalisten, der ich damals für die Neue Zürcher Zeitung geschrieben habe und selbst als Historiker in einem anderen Zeitalter unterwegs war, in der frühen Neuzeit, also 16. bis 18. Jahrhundert. Und diese Annäherung an eine mir nicht so vertraute Zeit, wissenschaftlich auch nicht so vertraute Zeit und eine Zeit, in der man eben oder über die man auch mit Zeitzeugen reden konnte, da war natürlich das Werk und die Herangehensweisen von Jan und Aleida Aßmann zentral, die aber, also vor allem dein Mann, der hat über Epochen geschrieben, wo man überhaupt nicht mit den Leuten reden konnte, ist nämlich ein Ägyptologe. Und insofern haben wir es ja hier mit einem Phänomen zu tun, dass eigentlich mündliche Überlieferung, unter anderem schriftliche Überlieferung, Formen der Überlieferung thematisiert im Hinblick darauf, wie die Gruppen bilden, wie die Kulturen bilden und Kulturen auch erlauben, sich auf Dauer zu stellen und sich zu erhalten. Mein biografischer Zugriff, würde ich sagen, ich bin vermutlich auch deswegen Historiker geworden, weil in meiner eigenen Familiengeschichte hier ein Spannungsverhältnis sich auftat vor dem Hintergrund, dass mein Vater ein Schweizer ist und meine Mutter eine Finnin. Und das sind unterschiedliche Familiengeschichten, die man sich erzählt. Das sind unterschiedliche Hintergründe. Wenn wir jetzt bei dem Thema Zweiter Weltkrieg bleiben, dann ist das eine heroische Nation, die neutral geblieben ist, weil das alles tugendhafte, freiheitsliebende Schweizer waren schon immer. Und das andere ist ein Land, das tatsächlich in diesen Krieg eben einbezogen, also durch Stalin angegriffen und damit Teil des Krieges war, aber natürlich Winterkrieg 39/40, Verteidigungskrieg, dann 42, Angriffskrieg an der Seite von Deutschland. Da kommt man sofort in Geschichten, die man dann nicht so gerne erzählt, also Spannungsverhältnisse auf der einen, sagen wir mal, auf der finnischen Seite, auf der Schweizer Seite, dann die ganzen 1990er Jahre waren ja eine Aufbereitung von Geschichten, die wir nicht gerne erzählt haben. Und ich glaube, diese Konfrontation von unterschiedlichen Erzählungen, von unterschiedlichen Erlebnissen, von unterschiedlichen Erinnerungen, von unterschiedlichen sozusagen Großelternsituationen war für mich, glaube ich, so prägend, dass das einer der Gründe war, weshalb ich jetzt hier als Historiker an diesem Tisch sitze.
Also an sich auch familiengeschichtlich geprägt und motiviert.
Ja, ich würde durchaus sagen, es gab keine, mein Vater ist Mathematiker, meine Mutter ist Romanistin, also Literaturwissenschaftlerin. Das war jetzt nicht von den Eltern auferlegt, aber vielleicht eine Art, damit umzugehen, dass nicht alles so gefügt ist, wie es der Fall zu sein scheint, wenn man halt immer am selben Ort ist. Das ist ja auch der Vorteil. Also Heimat ist etwas Schönes. Und wenn man mit der Heimat, wenn das mit der Heimat nicht ganz so einfach ist, dann muss man sich anfangen, Gedanken zu machen und diese Selbstverständlichkeiten irgendwo einzufangen. Das habe ich versucht.
Vielleicht von mir aus, warum ich dieses Thema so gewählt habe. Es sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist meine eigene, sagen wir mal, schweizerische Identität. Ich bin Bio-Schweizer. Wir haben in der Familie die Legende, dass ein Großonkel einmal wissen wollte, ob es irgendwelche bekannte Figuren in unserer Familiengeschichte gäbe. Irgendwelche Generäle oder Kirchenfürsten oder sonst was. Und hat sehr viel Geld dafür aufgebracht, zurückzuforschen. Und es war nur banal und trivial und ging zurück und zurück und zurück, bis im 13. Jahrhundert ein Wernli Guldimann als Straßenräuber in Beromünster gehängt wurde. Und dann war Schluss mit seinem Interesse und das war die Familiengeschichte. Aber sie war über Generationen hinweg ungebrochen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Schweiz, und ich spreche von den zwei Dritteln der Schweizer ohne Migrationshintergrund, dass wir eigentlich von der prägenden Identität her zurückschauen und dann ist es friedlich, glückselig und wir wissen gar nicht, was das bedeutet im Kontrast zur Umgebung. Und die Umgebung, meine Frau, kommt aus einer Familie, wo Schwiegervater und Schwiegermutter als kleine Kinder vom Osten geflohen sind. Und Christiane Hoffmann, meine Frau, hat jetzt ein Buch gemacht über den Fluchtweg ihres Vaters. Da ist mir auch langsam auch bewusst geworden, was das bedeutet als Prägung der Erinnerung, über die nicht gesprochen wird. Das Buch heißt Alles, was wir nicht erinnern. Und feststellen, dass die gebrochene Geschichte in Deutschland über die Traumata, Tod, Verlust, Zerstörung, Angst, wie das auch weitergegeben wird, unterbewusst, bis hin zu, ja, genetischer, epigenetischer Übertragung, die man nachweisen kann, die nicht verbal laufen. Und damit trägt man mit sich eine Erbschaft, 1, 2, 3, vielleicht 4 Generationen mit. Und das ist für mich die Erfahrung, den Unterschied zwischen der schweizerischen und der deutschen Gesellschaft, die ich so erlebe. Und jetzt so quasi als Ausgangsidee der Diskussion, ich behaupte, es gibt so etwas wie, vermute, zwei Ebenen, die das Geschichtsbild und damit auch die Identität einer Gesellschaft prägen. Das eine ist die offizielle Geschichte, wie sie erzählt wird, und das andere ist die Familiengeschichte. Ich glaube, generell wird die Ebene der Familiengeschichte unterschätzt, aber sie ist immer wieder da und sie holt das Bewusstsein, das kollektive Bewusstsein wieder zurück. Und aus dieser Dialektik, aus diesem Zwischenspiel zwischen diesen beiden Ebenen entsteht dann so etwas wie kollektives Bewusstsein. Das ist so, ja, meine Ausgangslage. Ich weiß nicht, ob das einfach eine kühne These ist, mit der man es anfangen kann. Und da frage ich euch als die Spezialisten, ob das was ist oder kann ich es gleich vergessen.
Also ich finde das schon eine sehr interessante Ausgangsthese. Ich will vielleicht noch von meinem Familienhintergrund hinzufügen, dass ich wahrscheinlich auch gesteuert bin, in diesem Fall von einem Elternpaar, die beide sehr stark sich gegen den Nationalsozialismus gekehrt haben, gehörten beide der bekennenden Kirche an. Und es war also so, dass vor allem in der Nachkriegszeit diese Zeit immer in der Familie präsent war, viel darüber geredet wurde. Und wir auch ein enges Verhältnis zu ausgewanderten jüdischen Familien hatten, die, mit denen meine Eltern befreundet waren und blieben. Also es gab diese Abwesenheit des Schweigens bei uns nicht. Außerdem bin ich in eine Schule gegangen von einem Opfer des 20. Juli. Und an dieser Schule haben sich dann auch wiederum noch die Kontraste vereinigt, nämlich auf der einen Seite von Haftens, die Familie, die in das Attentat auf Hitler dort engagiert war, und auf der anderen Seite die Familie Speer. Also da hatte man das Ganze, ja, den Albert Speer. Und da hatte man eigentlich alles schon an geschichtlichen Versatzteilen, mit denen man sich dann beschäftigen konnte. Also diese ganze Geschichte war um mich herum auch persönlich verkörpert, irgendwie immer sehr lebendig. Aber diese ganze Frage nach der Familienerinnerung, die fasziniert mich sehr, weil sie immer noch, glaube ich, unter Spannung steht. Und zwar hängt sie damit zusammen, dass in Deutschland ja zunächst mal eine dann offizielle Erinnerung eingeführt wurde, die mit dem Holocaust verbunden ist. Also 2000 die IRA, also die Holocaust-Erinnerungsgemeinschaft, die Schweiz ist ja 2004 da auch dazugekommen. Und das hat dazu geführt, dass man diese Geschichte aus der Perspektive der betroffenen Opfer erzählt. Aus dieser Perspektive. Darauf hat man sich spezialisiert. Und was dann ziemlich unter den Tisch fiel, war die Täterperspektive. Man konnte sich also darauf fokussieren und das andere eigentlich im Rücken lassen. Und das hat dann aber ab 2000 zugenommen. Die Frage, wo sind eigentlich diese Tätergeschichten? Also nach einer kurzen, vielleicht Konfrontation der 68er mit ihren Eltern, die aber nicht dazu geführt haben, dass man sich da stärker mit dieser Geschichte beschäftigte und schon gar nicht mit dem Verschwinden der Juden aus der Gesellschaft. Das war damals noch nicht in den 60er Jahren das Thema, kam erst in den 80er Jahren auf. Und dieses starke Interesse hat zunächst mal zum Verblassen der eigenen Geschichten geführt, aber es kam zurück mit einer Formel. Und die Formel in Deutschland hieß dann, Opa war kein Nazi. Das war Titel eines Buches. Es war aber nicht nur ein Titel, es war eigentlich ein Narrativ. Und das war ein Narrativ, mit dem man eine eigentlich paradoxale oder dissonante Situation versuchte zu vereinheitlichen. Also man hat sich eingeübt in die Opferperspektive und musste nun die Tätergeschichte auch noch bedienen. Also hat man dann die Vorfahren, die Familienmitglieder zu Helfern stilisiert. Und ich würde sagen, das ist nicht mehr das gängige Narrativ. Das ist jetzt auch 20 Jahre alt. Ich würde sagen, das neue Narrativ heißt inzwischen, Opa war ein Nazi. Und da gibt es inzwischen sehr viele, sehr interessante, vor allem literarisch bedeutsame Bücher. Und ich würde auch sagen, das Buch von Christiane Hoffmann gehört für mich mit in diese generelle Tradition. Es ist nämlich ein Buch, in dem der Rahmen so weit gesteckt wird, dass diese Tätergeschichten selbstverständlich miterzählt werden. Die werden nicht mehr rausgelassen, die werden nicht mehr ausgefiltert. Aber der Rahmen ist so weit gesteckt, dass wir uns der Wirklichkeit dieser Kriegserfahrung in den Familien jetzt ganz anders stellen können und sie viel, ich würde sagen, vollständiger erzählen und nicht mehr so selektiv bearbeiten, weil der normative Druck vielleicht auch nachgelassen hat auf ein bestimmtes Narrativ.
Ja, Thomas? Darf ich also deinen Ausgangspunkt aufgreifen, nämlich Familiengeschichte als zentrales Element. Und jetzt rede ich wieder unter Kontrolle von Aleida, die das wirklich alles viel besser weiß. Auch Waisenkinder haben eine Geschichte. Und die erzählen auch Geschichten und kennen ihre Geschichte. Also man ist nicht auf exklusiv die Familie angewiesen, um sich erzählen zu können und seine Herkunft erzählen zu können, sondern man ist auf Kommunikation angewiesen. Und deswegen sage ich Waisenkinder, weil die kriegen das auf andere Wege mit. Aber im Normalfall sind wir ja nicht Waisenkinder, sondern wir haben eine Familie. Und das ist sicher der Ort, wo die meiste und auch vielleicht die prägendste und die wohltuendste Information über das Herkommen vermittelt wird. Das ist, wenn man so will, der Normalfall. Und je brüchiger das wird durch, sagen wir, Scheidungen durch Tod von Eltern, durch Vertreibungen, durch Entwurzelung, desto brüchiger werden auch diese Geschichten und auch schwieriger zu etablieren. Und jetzt bringe ich einen anderen Begriff ein, der eben auch von Jan und Aleida Aßmann so in dem Kontext geprägt wird, nämlich das Archiv. Man braucht Referenzpunkte, auf die man sich beziehen kann, und normalerweise unsere Erzählungen in der Familie: Was weißt du noch von deinem Urgroßvater? Ein bisschen was dein Vater von seinem Vater gehört hat. Und dann hört es aber schon bald mal auf. Also schon, auch schon der Großvater ist dann mit der Zeit relativ weit weg. Das heißt, wenn man nicht anfängt, Dinge zu sammeln, aufzuschreiben oder mindestens abzulegen, sodass man die wieder herholen kann, dann ist das unvermeidlich früher oder später verloren. Einer der Schweizer Vorteile, wenn man so will, ist, dass der Tim Guldimann ins Archiv, und jetzt reden wir von einem physischen Archiv, gehen kann und da nachsehen kann. Denn da sind Überlieferungen weit, weit, weit zurück. Das ist, wie du kennst dieses Lied, leider vermutlich nicht, von Manny Matter, der auch auf die Suche seines Vorfahren gegangen ist, der dann auch als ein Räuber war, offensichtlich. Mein Onkel, und das scheint ja schon eine schweizerische Eigenheit zu sein, also ein Onkel, der Großvater war ausgewandert aus Graubünden, die sind in Zürich aufgewachsen, in einem anderen Milieu, als ja, Katholiken in einem reformierten Milieu, also schon so peripher irgendwo. Der hat sich dann in den Kopf gesetzt, als er reich geworden ist, nachzuweisen, dass wir nicht Meißen heißen, sondern von Meißen. Das ist leider nicht gelungen, sonst wäre ich jetzt hier natürlich noch viel vornehmer unter euch. Aber diese Möglichkeiten, sich hier Geschichten auch noch zu suchen und zu belegen und zu beweisen, setzt voraus, dass man Wurzeln hat, dass man dem nachgehen kann. Jemand, der aus dem Baltikum vertrieben wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, kann das nicht mehr. Lange Zeit konnte er gar nicht zurück, weil das dann Sowjetunion war. Und dann sind natürlich viele dieser Überlieferungen sind verloren gegangen. In der Schweiz ist sehr wenig verloren gegangen. Das Urner Staatsarchiv ist das einzige, das einmal abgebrannt ist. Sonst kann man in jedem Kanton bis, also weit, und dort, das war um 1800, also seit 1800 ist es dort auch in Ordnung. Es gibt nicht viele Länder, wo das passiert. Die Französische Revolution hat massenweise Archive zerstört, weil da Besitzverhältnisse dokumentiert waren und so weiter und so weiter. Und dann gibt es in der Schweiz auch noch diesen Bürgerort. Und ich glaube, das ist schon auch ein faszinierendes Phänomen, dass der Schweizer und die Schweizerin nicht Staatsbürger ist, sondern Gemeindebürger ist, selbst wenn er schon seit er und mein Großvater ist in einer Gemeinde in Graubünden noch zur Welt gekommen und war Bürger von Sumwitsch. Ich bin immer noch Bürger von Sumwitsch, obwohl ich dort nie gelebt habe. Das ist in anderen Ländern, die verstehen das nie. Wenn die sagen, im Pass steht da Sumwitsch, dann sagen, ja, das ist der Geburtsort. Dann sagen, nein, das ist nicht der Geburtsort, ich bin in Zürich geboren. Dann wissen die nicht, woran man ist. Das heißt, man hat so etwas wie Heimat in den Pass eingeprägt und kann dort eben auch nachsehen in einer Gesellschaft, die schon immer sehr mobil war. Das muss man eben auch sagen. Das ist ja ein Auswanderland gewesen. Bis 1886 sind mehr Schweizer ausgewandert als Ausländer eingewandert, weil es ein armes Land war. Aber die sind sehr häufig wieder zurückgekommen. Die haben in Italien als Zuckerbäcker oder als Söldner natürlich viel mehr als die Zuckerbäcker. Und wenn sie dann überlebt haben, sind sie zurückgekommen, haben sich ein schönes Haus gebaut und sind dann gestorben, sind im Kirchenbuch vermerkt. Solche Kontinuitäten prägen ein Land, das man, ich würde das nicht als stabil nennen kann, aber es gibt sozusagen einen Rückfallort. Und damit gibt es auch verschiedene Formen von Archive. Das können auch Sammlungen von Wappen sein, wie es das in Schweizer Rathäusern zum Beispiel gibt, wo man sich verorten kann. Das würde ich als vielleicht, das hängt mit der Familiengeschichte zusammen, aber es ist vielleicht ein Aspekt, wo die Überlieferung und die Zugriffsmöglichkeiten auf die Archive eine ganz wichtige Rolle spielen.
Würdest du der These zustimmen, dass die Familiengeschichte wichtiger ist für historisches Bewusstsein in der Gesellschaft, als dass es tatsächlich in dieser Rolle auch als solches anerkannt wird?
Also ich möchte es unterstützen, dass es so wichtig ist, dass man auf irgendetwas zurückgreifen kann. Und jetzt nur ein Beispiel, als Jan, mein Mann, in die Schule ging, interessierte er sich für Wappen. Ja, ging er in die UB und fand da uralte Folianten und hat die alle abgemalt. Also irgendwie in der Hoffnung, dass er vielleicht auch ein Fond irgendwann von seiner Familie finden würde. Aber das ist ja nicht das Hauptinteresse dieser Generation, über die wir jetzt sprechen, in Deutschland. Also die wollen nicht ihre alte Familiengeschichte erforschen, sondern die wollen die Rezente, also die wollen das 20. Jahrhundert und vor allem den Zweiten Weltkrieg erforschen. Und da gibt es ja nun nach 1990 viele neu geöffnete Archive, die vorher nicht zugänglich waren in Osteuropa. Und damit hat sich ja überhaupt die Holocaust-Forschung nochmal erst richtig entwickeln können. Aber das Interessante ist genau aus diesem Impuls heraus, dass man sich auf etwas zurückbeziehen muss, gerade wenn es niemand mehr gibt, den man fragen kann. Also Katja Petrowska ja, hat ja mal gesagt, wenn es die Personen nicht mehr gibt, die man fragen kann, dann gibt es nur noch Quellen. Und das ist Geschichte. Ja, das ist dann nicht mehr Erinnerung, das ist Geschichte. Und was man jetzt bei dieser dritten Generation sieht, die uns hier interessiert, warum ist die eigentlich so stark affiziert? Warum macht die da weiter und warum findet sie auch ganz neue Zugänge? Das hängt damit zusammen, dass sie zwei verschiedene Wege geht. Auf der einen Seite das, was sie in sich selber finden, das heißt ein Affekt. Die merken, dass etwas in ihnen rumort. Das kann auch sein, wie bei Sebastian Heinzel, einem Filmemacher, der feststellt, dass er träumt, in denen sein Großvater ständig eine Rolle spielt, der in Belarus, in Weißrussland im Krieg war. Und er merkt auch, dass er da immer hin will und alle möglichen Dinge dort erleben will. Und dem geht er dann nach, aber indem er dann nach Freiburg ins Militärhistorische Institut geht und dort in den Quellen sucht und sich dann auch von Historikern beraten lässt. Aber mit dieser vielfältigen Prägung und auch mit dem Erwerb von Wissen, von seinem Vater hat er nämlich nichts erfahren. Das war so eine schweigende Generation, über die das einfach rüberging. Der wollte sich da raushalten und blieb da neutral. Den Großvater konnte er nicht mehr erreichen, den gab es dann nicht mehr. Und dann macht sich ein Künstler selbst ein Bild zurecht, indem er auch loszieht und dann auch in diese Orte geht und mit den Menschen spricht. Also das ist kein einzelnes Phänomen, das scheint wirklich ein Merkmal dieser dritten Generation zu sein. Ich denke noch weiter an Helena Schätzle, die eine Ausstellung gemacht hat, die heißt, ich weiß nicht, wie viel, 1000 Kilometer Erinnerung. Da ist sie auch solche Strecken abgegangen. Und das ist etwas, was mich im Moment wirklich fasziniert, dass es durch einen affektiven Drang gibt. Das ist keine Entscheidung, die müssen das jetzt tun. Das steht ihnen jetzt, das steht an. Und sie sind da eine Art Zwischenglied zwischen der Erfahrungsgeneration und dann der Nächsten. Und dass die das jetzt in einer Form nochmal der Gesellschaft zurückgeben, die künstlerisch geprägt ist, also darin sehe ich eine wirklich ganz neue und ganz wichtige Entwicklung.
Es ist so spannend, da wollen wir gleich, ich will nur deine Frage noch beantworten und auf Aleida reagieren. Deine Frage war nämlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie prägt oder prägt nicht Familiengeschichte zentral das Geschichtsbewusstsein? Und da würde ich mit Nein antworten. Und ich würde aber jetzt das von den Beispielen aufgreifen und jetzt tatsächlich auch ins 20. Jahrhundert kommen. Wir haben einen einzigartigen, wunderbaren Fall, nämlich Schaul Friedländer. Balsam-Preisträger wie Aleida Aßmann, wenn ich das in Klammern sagen kann, der einerseits die Frage der Familiengeschichte beantwortet und als Grund, würde ich sagen, als aus einer traumatischen Erfahrung, die Eltern sind gestorben, er ist gerettet worden, damit auch Selbstvorwürfe, die damit einhergehen, weshalb, wenn sie mich mitgenommen hätten, wären sie an der Schweizer Grenze nicht zurückgewiesen worden, sondern hätten einwandern können, weil sie einen minderjährigen Sohn dabei gehabt hätten. Also eine grässliche Ausgangslage, jemand, der dann zum Katholiken gemacht wurde, dann seine jüdische Identität wiederentdeckt. Also wer bin ich? Das ist die Frage der Familie. Wo komme ich her? Was ist meine Identität? Wo gehe ich hin? Also auch Identität und Orientierung. Das brauchen wir alle und das ist nicht Geschichtsbewusstsein. Geschichtsbewusstsein ist, und das ist dann der Schaul Friedländer als Forscher, ist zu sagen, wie kann ich erklären, was passiert ist? Und nicht nur, was mir passiert ist, sondern wie kann ich diese Vergangenheit, in diesem Fall ja eine grässliche Vergangenheit, der nicht nur seine Eltern, sondern Millionen zum Opfer gefallen sind, etwas, was ja in vielerlei Hinsicht auch irrational ist. Wie kann ich das vermitteln? Und dazu muss man eine Fremdheit-Erfahrung haben. Geschichtsbewusstsein setzt voraus, dass man die Vergangenheit nicht als Teil seiner selbst begreift, sondern als etwas Fremdes, wie eine Fremdsprache. Eine andere Zeit ist wie etwas, was man übersetzen muss und sich die Sache aneignet, trotz der Unterschiedlichkeit. Während die Familienerzählung will nicht auf Unterschiede, sondern auf Kontinuität. Du bist doch wie dein Großvater, der hatte ja auch schon rote Haare. Das sind zwei unterschiedliche, sagen wir, Umgehensweise mit der Vergangenheit. Die Familiengeschichte ist eine, die wir alle haben. Und Geschichtsbewusstsein brauchen eigentlich nur Historiker, wenn ich das so ein bisschen übertrieben sage.
Ich würde da wirklich widersprechen. In dem Sinne, dass die individuelle Geschichte, die Familiengeschichte ist etwas, aber das, was kollektiv ist, eine kollektive Erinnerung ist, ergibt sich aus diesen individuellen Geschichten. In dem Sinne, dass diese individuellen Geschichten das kollektive Bewusstsein mitprägen. Beispiel, und ich glaube, das ist für mich jetzt eine wichtige Erfahrung, was jetzt gerade abgeht. Nämlich, wie reagiert die deutsche Gesellschaft auf den Krieg in der Ukraine? Und was hier passiert, ist, diese Kriegsbilder, die wecken alle diese Erinnerungen wach. Meine Schwiegermutter hat tagelang nicht schlafen können, weil sie die Bilder wieder gesehen hat, die ihr in Erinnerung sind vom Krieg. Die Flüchtlinge, die Afghanen, Frauen und Kinder sind jetzt aus der Ukraine, erinnern an die Vertreibung von 12 bis 14 Millionen Deutschen aus dem Osten. Also da kommt alles wieder hoch. Und ich glaube, das, was jetzt diskutiert wird in der deutschen Gesellschaft bezüglich wer sind wir, was tun wir, was ist unsere Verantwortung, ist geprägt oder ist mitbestimmt durch die Rückkehr der familiären Erinnerung, die in diese gesellschaftliche Debatte hineingetragen wird. Im Kontrast dazu, wie reagiert die Schweiz mit dem Neutralitätsreflex? Also der Bundesrat, unsere Regierung war ja schon sprachlos beim Fall der Berliner Mauer. Die wussten schlicht nicht, wie sie reagieren sollen. Es hat auch niemand drauf geguckt, war gar nicht so wichtig. Ukraine, der erste Reflex war Neutralität. Ja, es gibt Sanktionen, aber wir sind neutral und schauen, dass keine Ausweichwege über die Schweiz gehen. Das hielt, glaube ich, etwa 3 Tage, bis sowohl innere wie europäische Reaktion die Regierung darauf hinwiesen, hey, so geht's nicht. Das heißt, unser Reflex ist Abschottung, Abgrenzung, währenddem die deutsche Debatte ist geprägt, glaube ich, von dieser familiären Erinnerung.
Das, glaube ich, ist wirklich der Fall. Man kann es vielleicht noch ausdehnen und sagen, auch die Perspektive anderer europäischer Nationen ist ebenso geprägt von diesem Déjà-vu-Effekt. Also diese Bilder kennen wir doch alle, das haben wir doch schon erlebt. Und das hängt mit dem Begriff Trauma zusammen. Trauma ist ja eine Wunde, eine psychische Wunde, von der man auch sagt, dass sie nicht heilt. Also man kann mit ihr umgehen, man kann da Coping-Strategien entwickeln. Aber dieses wirkliche Heilen, dass da wieder die Haut drüber ist und dass alles wieder gut ist, das wird nicht passieren. Und was aber passiert ist, dass mit jedem neuen Schlag, der kommt, so etwas wie eine Wiederöffnung dieser Wunde passiert. Und dann macht man auch keine so genauen Unterschiede, die das historische Bewusstsein machen würde, das sagen würde, das ist jetzt wieder eine ganz andere Konstellation und hat mit damals gar nichts zu tun. Das würde der objektive Historiker sagen. Aber die Betroffenen sehen das als einmal mehr vom Selben und sind genau nochmal in dieser psychischen Situation. Also das ist der Schlag. Und dann muss man sich auch noch klar machen, da sind so und so viele, noch tausende Holocaust-Überlebende, die das gerade jetzt überleben und erleben und herausgeflüchtet werden, also ihm geholfen wird, und die das in ihrer Biografie eben wie auch ihre Schwiegermutter also nochmal erlebt oder die Mutter von Katja Petrowska, ja, die nochmal im Keller sitzt nach über 70 Jahren. Also das ist unglaublich, wenn das einen in einer Biografie zweimal trifft und auch in dem Buch von Christiane Hoffmann taucht da ja auf, der Russe, der sich nähert und nähert und der Donner dieses Drachen, ja, der sich da nähert, in dieser mythischen Bildersprache, die eben wirklich das viel besser schildern kann als einfach nur Kriegsstandsberichte jeden Morgen, die wir hören. Und die Frage ist, was wird da aufgerührt und wie geht man in einer solchen Situation damit um? Was sich in Polen gezeigt hat, ist, dass eine unglaubliche Hilfsbereitschaft entstanden ist, die man so vorher nie vorhergesehen hätte oder erwartet hätte. Und die hängt natürlich auch mit der Parallelität dieses Schlages, eines Angriffskrieges. Damals waren es die Polen und jetzt sind es die Ukrainer. Jetzt ist ein anderer Aggressor. Aber das Gefühl der Auslieferung, ja, das ist gleich und führt dort zu großer Empathie und zu einem Zusammenrücken. Und in diesem Sinne ist es auch wichtig, jetzt zu fragen, was sind das für Konsequenzen, wie kann man helfen oder welche neuen Allianzen fügen sich da zusammen. Es zeichnet sich ja ab, dass der Frieden als Ziel nicht aufgegeben wird. Also es ist ja die Angst, dass wir immer bellizistischer werden mit unserer Überbietung an Waffenlieferungen und so weiter und dem Drängeln, aber dass natürlich letztlich es der Frieden ist, der noch einmal gebrochen ist und damit diese fundamentale Unsicherheit in diesen Biografien nochmal erweckt hat und ausgeliefert sein und der totalen Ohnmacht. Also dieses Trauma ist nochmal ganz aktiv.
Ich würde auch, weil du gesagt hast, Widerspruch, vermutlich hat Aleida den Widerspruch schon wirklich gut erklärt, der dreht sich eigentlich um das Wort Geschichtsbewusstsein und vermutlich haben wir da ein bisschen einen anderen Zugriff darauf. Ich würde das eben professionell definieren, nämlich ein Bewusstsein über die Andersartigkeit der Vergangenheit. Und die Beispiele, die ihr jetzt gebracht habt, zeigen ja genau das. Es ist wieder dasselbe. Jetzt kommen sie wieder, die Russen. Und alleine in Polen waren es ja nicht nur die Deutschen, es waren ja eben auch die Russen insofern und die Sowjets. Insofern ist es natürlich auch dort sehr stark. Also das Nicht-Differenzieren, früher war es anders, sondern sagen wir haben hier Kontinuitäten. Das ist absolut legitim und normal. Und da bin ich aber auch ganz bei dir, Tim. Da wird sehr viel eben die Kommunikation, die solche Bilder prägt, die sind zu einem sehr großen Teil in der Familie. Die sind auch in den Medien, im Fernsehen, in Politik, also da kommt vieles zusammen. Aber in Ländern, vor allem die Traumata erlebt haben, da kommt sehr viel, das hat die Großmutter hat das erzählt. Und solche Erzählungen, gerade die negativen, auch über andere, was haben die uns alles angetan? Das trägt man ja auch über viele Generationen hinweg, dass man von selbst anderen angetan hat. Das will man ja nicht unbedingt so laut sagen. Die Neutralitätsdebatte, auf die du angespielt hast, als automatischer Reflex, könnte man aber doch auch sagen, dass was in den 1990er Jahren und im Kalten Krieg ohnehin Automatismus war, nämlich aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu argumentieren und des Ersten Weltkriegs. Wir haben überlebt als Nation, Schweiz, unversehrt, weil wir neutral waren. Diese Erfahrung ist ja jetzt nicht mehr eine, die kommunikativ so weitergegeben wird, weil das die Leute, die das erlebt haben, sind ausgestorben weitgehend. Das waren in den 90er Jahren waren das noch Bundesräte, die hatten noch Regierungsaufgaben und die waren noch sehr in dieser Tradition drin. Heute die schweizerische, du hast ja gesagt, der Bundesrat ist gekippt nach 3 Tagen. Ja, weshalb ist er gekippt? Weil ein Aufschrei ging. Dieses Neutralitätsverständnis war nicht mehr nachvollziehbar für eine Generation, die gesagt hat, also uns geht es gut, wir haben den Frieden erlebt, vor allem seit 1989. Wollen wir denn wieder Ruanda haben? Wollen wir denn wieder einen Bürgerkrieg in Jugoslawien? Können wir da zuschauen? Der schweizerische Reflex zu sagen, das geht uns alles nichts an. Das war ja bis 2000 sozusagen communis opinio und auch durch die Familienerzählungen sozusagen unterlegt. Heutzutage ist die Reaktion, nein, die Schweiz kann nicht abseits stehen. Ich war da, sage ich mal, positiv überrascht, dass sich hier ein Wandel gezeigt
hat. Ich bin nicht so sicher. Es stimmt, man hat nachgegeben. Es war einfach zu offensichtlich. Es war nicht möglich zu sagen, nein, wir machen es anders als alle anderen. Das ging nicht. Aber die nächste Debatte steht jetzt an. Die Anfrage, liefern wir auch Munition? Die Antwort war nein. Und daran hängt sich eine neue Frage, nämlich ist überhaupt dieses Abseitsstehen in unserer Identität noch zeitgemäß? Und ich glaube, die stabilisiert sich in der Schweiz nicht zuletzt über eine Familiengeschichte, die eben ganz anders ist. Das heißt, das, was uns erzählt worden ist, jetzt auch noch in meiner Generation, der nächsten, vielleicht ändert sich das, ist, wir haben Glück gehabt, oder es ist wegen der Neutralität, oder warum auch immer. Auf alle Fälle, abseits stehen im 20. Jahrhundert war positiv. Als Insel der Glückseligen. Wir haben bestens überlebt. Die Verantwortungsdiskussion wird überhaupt nicht so intensiv geführt. In der Schweiz ein ganz bisschen, aber es ist nicht der Vorwurf an die ältere Generation. Was habt ihr gemacht? Wart ihr mitschuldig? Täter-Opfer gab es in der Schweiz nicht, sondern wir haben es richtig gemacht. Und meine Behauptung ist, dass nicht zuletzt wegen dieser schweizerischen Kontinuität in den Familiengeschichten die Identität des Abseitsstehens, was ja weitergeht, das zeigt sich in der Europapolitik. Wir sind ja unfähig, unser Problem mit der Europäischen Union zu lösen in einer Art, wie es für andere Länder normal wäre. Nein, wir tragen diese Erbschaft mit uns und meine Behauptung, die ist so enorm stabil und robust wegen einer familiengeschichtlichen Tradition, die in der Schweiz weitergeht. Also bitte widersprich mir.
Ich widersprich gerne, aber alleine hat den Finger schon oben und deswegen mache ich es nachher.
Genau, da will ich doch widersprechen, denn da geht es nicht darum, dass das alles so kontinuierlich und robust ist, sondern dass da wirklich wieder ein Kapitel ausgelassen und vergessen wird. Was mich interessiert hat, nach 1989, als ich sagte, die Erinnerung kehrte zurück und nicht das Ende der Geschichte war vollendet, sondern da zeichnete sich ja ab, und das war zunächst wirklich ausgelöst durch Familiengeschichten, nämlich der individuellen Überlebenden, die als Zeugen des Holocaust auftraten. Das entwickelte sich dann zu einem globalen Phänomen. Ich meine, die haben auch schon in den 60er Jahren gesprochen, aber jetzt wurde es global. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass eine ganze Reihe von europäischen, am Ende des Kalten Krieges, das war dieser Moment, die Geschichte kehrt zurück, ihr nationales Narrativ änderten. Und jetzt mal ein paar Beispiele. Frankreich hat die Vichy-Episode anerkannt. Österreich war nicht mehr erstes Opfer Hitlers. Neutralität, das war das nationale offizielle Narrativ, war es plötzlich nicht mehr. Und da hat auch dann, in Polen gab es die Jedwabne-Affäre, in der DDR gab es ebenfalls Nachholbedarf und in der Schweiz gab es etwas, was eben auch auf äußeren Druck dann passierte, nämlich es wurde entdeckt, dass die Banken und die Grenzen sozusagen Orte nationaler Erinnerung wurden und die Historikerkommission eingesetzt wurde.
Aber
und
wer hat es entdeckt? Es waren die Amerikaner, die es entdeckt haben. Es war nicht die Schweiz.
Der Schweizer Bundesrat hat gesagt,
ihr werdet euch die Zähne ausbeißen.
Ja, aber das ist Bank, aber das ist was anderes. Aber die Forschungsarbeit zu einem großen Teil war in der Schweiz erfolgt. Der Druck, der politische Druck, also wir haben zwei Dinge. Das eine ist historische Forschung, die ist relativ unspektakulär und passiert. Und die passiert häufig, jetzt wieder in unserem Zusammenhang, wenn die Archive aufgehen. Das heißt, seit den 1970er Jahren wusste man sehr viel, gerade auch über die Schweizer Flüchtlingspolitik, auch über die Goldpolitik der Nationalbank gab es schon Publikationen. Was aber passiert ist, dass das zu einem öffentlichen Thema geworden ist und damit haben wir es mit der Erinnerung zu tun. Also hier sind sozusagen Erinnerungen, die heile Welt, denn welcher Schweizer liest schon wissenschaftliche Literatur, Doktorarbeiten, das lesen die Doktorväter, die Doktormütter. Aber in dem Moment, wo das zu einer Mediendebatte wird, internationaler Druck aufsteht, dann wird das zu einem Thema, dem muss sich dann eine Gesellschaft stellen. Das ist aber eben ein anderer Prozess. Das ist etwas, wo gleichsam die Familienerinnerung in ein Spannungsverhältnis tritt mit einer öffentlichen Erinnerung, die aber nicht mehr die nationale ist. Mhm. Und das ist das, was passiert ist. Und das ist aber, ich glaube, leider kann man sagen, der französische Fall Vichy, das passierte natürlich ganz stark auch durch Forschungen, auch von Ausländern, Paxen, Polen, Jan Gross. Also wir haben hier Deutschland die Rolle, das braucht vielleicht immer DDR, hätte es eine DDR-Forschung gegeben, solange es die DDR gab? Nein, es braucht, glaube ich, auferlegte Spannungsverhältnisse, um hier wieder ins Reine zu kommen. Und da würde ich, wenn ich das noch schnell anschließen darf, Tim, zum die Reaktion, über die wir jetzt reden, Ukraine, jedes Land in Europa stellt sich die Frage, liefern wir Waffen? Jedes Land beantwortet sie ziemlich mühselig, also Deutschland ist da kein, in dem Sinn im gleichen Boot, vielleicht mit anderen Voraussetzungen als NATO-Mitglied, aber es tut allen weh. Das kostet Geld, aber vor allem kostet es natürlich, es ist ein Risiko, den unterlegenen Angriffen zu unterstützen gegen eine Atommacht, da gibt es auch gute Gründe zu sagen, das wollen wir nicht tun. Ich äußere mich jetzt nicht zur Opportunität. Dass das aber immer vor einem nationalen Hintergrund passiert in Deutschland, ist es ja, wir haben damals die Sowjetunion angegriffen. Dürfen wir jetzt Russland bekämpfen oder müssen wir jetzt die Ukraine? Beides waren früher Angehörige der Sowjetunion. In beiden ist der Prozentsatz der Bevölkerung, über 10% der Bevölkerung ist gestorben im Zweiten Weltkrieg, wegen des deutschen Angriffs letztlich. Wen sollen wir da unterstützen? Das sind natürlich unglaublich schwierige Fragen. Für die Schweiz ist die Frage, dürfen wir Munition liefern, ist schon auch eine legitime Frage. Denn neutralitätsrechtlich darf man das nicht, das ist klar. Und ein Land, das sich seit 2 Jahrhunderten mit der auf die Neutralität beruft, die auch einhält, auch neutralitätsrechtlich einhält, dass man das nicht einfach wegspült, das kann ich gut verstehen. Aber wo ich jetzt wieder Widerspruch hätte, diejenigen, die hier einfach sagen, wir sind neutral und das heißt eigentlich auch, wir machen keine Sanktionen und so, das ist nur noch eine Minderheit, nicht eine kleine, eine bedeutende Minderheit, eine Partei vor allem, die SVP, auch in der Regierung vertreten, aber die Regierung hat sich über diese Position hinweggesetzt. Vor 20 Jahren hätte sie das nicht getan. Hier hat sich also schon etwas bewegt und da würde ich eben sagen, aber ganz in deinem Sinn, Familienerinnerungen, auch Medienerinnerungen, wo man sich sagt, hier in Europa gab es seit 1945 keinen Krieg mehr. Können wir uns leisten, dass wir einfach zuschauen, wenn das wieder ausbricht? Nein, das wollen wir nicht. Das ist doch im Allgemeinen die Reaktion in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz, auch wenn man alle davor Angst haben, natürlich sich die Finger zu verbrennen.
Es ist nicht so, dass für den Einfluss der Familienerinnerung, und es geht mir nicht darum, dass ich behaupte, die sei entscheidend. Ich sage lediglich, es gibt eine Dialektik zwischen diesen beiden Ebenen, wo das, was du unterstrichen hast, absolut korrekt ist im Sinne, ich glaube es dir, bin überzeugt, so ist es, wie du sagst, aber in einem etwas dialektischen Verhältnis. Schweizerische Gesellschaft, ich glaube, was sich langsam verändert in der Schweiz, ist über die Familiengeschichte eines Drittels der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, dass sich hier das kollektive Bewusstsein langsam ändert. Man sieht das, wer gewinnt die Literaturpreise in der Schweiz? Das sind Eingewanderte. Das heißt, ich glaube, wenn wir nochmals 15 Jahre warten, dann löst sich etwas ab in unserer Identität unter dem Einfluss der Bevölkerung, die in ihren Familien etwas ganz anderes erleben als in Wilhelm Tell. Und da, glaube ich, das vergisst man im Moment noch, was das für einen Einfluss haben wird.
Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und Thomas Meissen hat ja Bücher geschrieben über die Mythen der Schweiz. Ich bin jetzt wieder auf einen weiteren Mythos gestoßen und das ist der Mythos der viersprachigen Nation. Und es gibt da einen neuen Begriff und der heißt die fünfte Landessprachen im Plural. Also fünf und Plural. Und damit ist gemeint, dass es sehr, sehr viele Menschen inzwischen in der Schweiz gibt, die da leben und auch Staatsbürgerinnen sind, die eine weitere Sprache sprechen und auch in dieser weiteren Sprache auch schreiben als Autoren, also die Literatur produzieren. Also die Übersetzung spielt eine ganz große Rolle. Das Englische spielt natürlich eine auch riesige Rolle. Und insofern verschieben sich da im Moment wirklich die Gewichte. Und die Vielsprachigkeit der Schweiz, die ist ja ein etwas, worauf wir alle mit Bewunderung und Anerkennung blicken. Und das halten wir auch immer eigentlich für ein Modell für Europa. Ja? Aber da gibt es eben im Moment nochmal eine Steigerung, dass es nicht allein diese vier Sprachen sind, die aktuell wirklich dort gesprochen werden, sondern
es gibt mehr Kurden in der Schweiz als Rätromanen.
Ja, und wir sind jetzt also in etwas reingerutscht, was ich mir vorhin gar nicht überlegt hatte. Ich würde jetzt das als These formulieren, der Jugoslawienkrieg, der Bürgerkrieg in Jugoslawien ist auch zu einem Schweizer Erinnerungsort geworden. Es ist das Land, wo die meisten Kosovo-Albaner waren. Und wenn wir jetzt, was ich vorhin gesagt habe, die Erfahrung, wir wollen das nicht wiederholen, dann hat es nichts Akademisches, sondern das sind Familiengeschichten von Leuten, die in der Schweiz leben, dann häufig auch eingebürgert wurden. Wir wissen, dauert das lange in der Schweiz, aber das ist jetzt doch 25 Jahre her. Das ist also möglich. Das heißt, hier sind Brüche, wie wir sie vorhin thematisiert haben, zu Familienerfahrungen geworden. Es gibt Schweizer Bürger, die kommen nicht mehr an ihre Archive ran, in diesem verschiedenen Sinn, weil sie zum Beispiel als Bosniaken oder als Serben im Kosovo, im albanischen Kosovo oder umgekehrt, flüchten mussten, als Albaner aus dem Kosovo geflüchtet sind und ihre Wurzeln verloren haben. Das prallt sozusagen auf eine satte, zufriedene Selbsterzählung der Schweiz, die in sich ruht, wenn wir jetzt ein bisschen übertrieben, aber lange in sich geruht hat. Und das führt zu etwas, was uns freut, Aleida und mich, nämlich zu Erklärungsbedarf, zu Fragen, die wir auch versuchen wissenschaftlich zu analysieren, aber die bei diesen Menschen sehr häufig eben biografische Fragen sind, die auf die Suche gehen und natürlich auch manchmal wirklich physisch auf die Suche gehen und dann halt dort versuchen zurückzugehen und zu schauen, ob vielleicht noch Unterlagen über ihre Großeltern und Urgroßeltern da vorhanden sind. Und insofern kann man vermutlich schon sagen, dass die geänderte Sensibilität für Unrecht, das in Europa passiert, damit zu tun hat, dass wir viel mehr Opfer von Unrecht haben in der Schweiz oder sagen wir Unrecht auch von Krieg, von Vertreibung, die das auch anders anschauen, als es eben die Schweizer taten, die ja wirklich keinen Krieg erlebt hatten.
Das kann man verallgemeinern und erweitern und auch historisch erweitern auf die Kolonialgeschichte. Es geht ja nicht nur um Archive, es geht auch um Hinterlassenschaften im umbauten Raum. Also unsere Städtelandschaften sind ja gefüllt mit Andenken an diese Zeit. Und die dazukommen, die Zuwanderer, die diese Geschichte von einer anderen Perspektive aus erlebt und erlitten haben, die schauen anders auf diese Geschichte. Und insofern, wenn ich daran denke, dass in der Stadt Konstanz an einer Fassade ein M fehlt und die Apotheke jetzt Ohrenapotheke heißt, ist das für mich so ein Signal, dass wir als Einheimische erstmal die Ohren aufmachen müssen, um uns die Geschichte von der anderen Seite erzählen zu lassen und da etwas aufzunehmen und den Blick mal zu ändern. Und die andere Sprache, aber auch eben die andere Erfahrung der Geschichte ist da eine große Chance.
Wenn ich das so etwas als Schlussfolgerung herausziehen kann, auch für was im Moment abläuft, ist, wir haben zum einen die Erschütterung durch den Angriffskrieg in der Ukraine, die uns Europa nochmals ganz anders erfahren lässt, wie Sie das gesagt haben, mit die Erinnerungen kommen zurück, und zum anderen gleichzeitig zu verstehen, dass diese Umwälzungen in Europa und damit auch zusammenhängend die Migrationen, das, was wir ein robustes Selbstverständnis in der Schweiz über Jahrzehnte gepflegt haben, langsam in Frage gestellt wird. Was rauskommt, ist noch klar, aber es ist zumindest offen. Also in diesem Sinne, ich danke euch ganz herzlich für diese Diskussion und freue mich, dass wir das auf diese Weise weiterführen können. Herzlichen Dank.
Ganz vielen Dank.
Danke auch. Ja, Tim. Euch beiden.